Hallo lieber Jens und hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zum Live-Chat heute Abend bei Jetzt TV.
Herzlich willkommen zum Satzang. Vielen Dank. Ja, vielen Dank an Devaseto und das Jetzt TV Team für diese Möglichkeit, hier Satzang zu geben. Ich würde gerne erstmal in eigener Sache was sagen. Ich mache wahrscheinlich jetzt also 3 Monate Sommerurlaub. Das heißt, der nächste Live-Chat wird dann, wenn alles klappt, im Oktober stattfinden. Also gehe ich jetzt erstmal in eine längere Sommerpause. Und ja, das ist also heute dann der letzte Live-Chat vor dieser Pause. Also seid ihr alle herzlich eingeladen, euch rege zu beteiligen. Heute ist nochmal Gelegenheit. Ja, während der Zeit bin ich aber nicht völlig unerreichbar. Also ich bin genauso erreichbar wie sonst und ich würde mich auch freuen. Entschuldigung, ihr könnt euch gerne in dieser Zeit an mich wenden, jederzeit. Am besten per E-Mail für eine Terminabsprache, für ein Gespräch, Telefongespräch oder man kann auch mit Bild telefonieren über verschiedene technische Möglichkeiten. Oder ihr könnt mich auch hier gerne besuchen in Lüneburg. Dann würden wir uns an einem öffentlichen Ort treffen, zu einem, ja, mehrstündigen Gespräch über spirituelle Dinge. Würde mich sehr freuen. Nehmt Kontakt auf, habt keine Scheu. Der beste Start ist immer über E-Mail. Und ich beantworte allerdings keine Fragen über E-Mail. Also einen E-Mail-Satzang mache ich nicht. Das E-Mail-Kontakt ist eigentlich nur da, um Termine für Gespräche abzumachen. Ja, da möchte ich euch herzlich auch in diesen 3 Monaten dazu einladen. Ja, und ansonsten ist mir ziemlich viel durch den Kopf gegangen heute. Wollte so viel sagen, also das ist immer witzig, wenn einem das so vorher durch den Kopf geht, dann ist das irgendwie fast schon wieder wie weg alles. Und braucht denn gar nicht mehr so alles erzählt zu werden. Ja, ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich irgendwas realisiert hätte oder gefunden hätte oder so. Oder dass ich euch irgendwas voraus hätte. Das ist nämlich nicht so. Ja, niemand hat irgendwem irgendwas voraus. Das ist alles ein und dasselbe. Und ja, mein einfachster Satz ist eigentlich so, es gibt nur Gott, ja, oder das bist du. Also das im Sinne von das Absolute, das Göttliche. Das bist du. Weil es nichts gibt, was nicht das wäre. Ja, es gibt nichts außerhalb von Gott oder von der Wahrheit, von der absoluten Wahrheit. So, also was hat das dann mit diesen komischen Leuten hier auf sich, die dann sich hinsetzen und Satsang geben oder andere Dinge machen oder Sessions machen? Ja, es ist ganz einfach bei mir mittlerweile so, dass ich einfach den Drang habe, das zu teilen mit Menschen, die da ein Interesse haben. Allerdings ist es eigentlich immer weniger, dass es von mir so initiiert wird, sondern ich wünsche mir an sich, das Beste ist eigentlich, wenn Leute nachfragen bei mir direkt und dann geht die Tür auf und dann kann ein Kontakt stattfinden. So, und ich mache das nicht mit finanziellen Interessen. Ich nehme zwar auch Spenden an, aber ich möchte euch auch gerne einladen, wenn ihr mal Dankbarkeit verspürt. Ich freue mich immer, wenn für wohltätige Zwecke gespendet wird. Das muss jetzt nicht ich sein. Mir geht es eigentlich ganz gut. Es gibt so viel Not und Elend auf der Welt. Also spendet gerne für irgendetwas, wofür ihr gerne etwas spenden möchtet, wenn ihr was zurückgeben möchtet. Ihr könnt natürlich auch gerne an Jetzt TV spenden. Das ist ja auch eine sehr gemeinnützige Sache. Und ansonsten Soweit alles ist ja sonst kostenfrei und es ist ja seit vielen Jahren. Ich habe ja auch schon sehr viel profitiert früher, als ich noch so viel mehr selbst Videos auch geschaut habe und da habe ich auch vieles Gute immer hier gefunden. Ja, aber das bleibt jedem selbst überlassen und ich habe persönlich überhaupt keine Erwartungen. Also in der Richtung. Das wollte ich nochmal klarstellen. Also ihr müsst da keine Scheu haben, dass ich euch da irgendwie, dass ich denn so hintenrum irgendwie Geld erwarte oder so. Nein, das tue ich nicht. Ja, man kann mir was geben, man muss es aber nicht. Überhaupt nicht. Und das, ich ändere dann auch mein Verhalten in keinster Weise. Ja. Ja, ich habe so einen ziemlich langen Weg hinter mir, so 36 Jahre mit einem indischen Guru. Ja. Und das Verrückteste an der Sache ist, es ist seit dem April diesen Jahres, es sind also die 36 Jahre vollendet. Und das Verrückteste daran ist, dass ich eigentlich immer noch genau dasselbe bin, was ich auch vor der ganzen Suche schon war. Also eigentlich auch schon vor, bevor ich überhaupt wusste, dass es sowas wie Erleuchtung gibt. Ich habe in meiner Jugend, da hieß das noch die Frage nach dem Sinn des Lebens. Und so, da wusste ich nicht, was ich mit meinem Leben anfangen sollte. Ja, und dann hatte ich plötzlich mit einem Alter von 23, hatte ich dann auf einmal einen indischen Guru. Und ja, ich wusste auf einmal, was ich wollte, nämlich Erleuchtung. Und dann habe ich den Rest meines Lebens, also ab dem Alter von 23, habe ich den mit einer super intensiven Suche nach Erleuchtung verbracht, 36 Jahre lang. Und es ist falsch zu sagen, dass dabei nichts rausgekommen ist. Denn es ist tatsächlich nichts dabei rausgekommen. Aber dieses Nichts, was dabei rausgekommen ist, ist eigentlich alles. Das ist eigentlich, man kann das eigentlich nicht in Worte fassen. Es wurde auch eigentlich nichts verloren in dem Sinne. Ich könnte sagen, es hat was mit Identifikation zu tun. Aber die Wahrheit, die ich bin, und die alles ist, ändert sich auch durch eine Identifikation nicht. Es ist nur so, dass man dann zu einer künstlichen Sache wird, zu einer Form wird. Man identifiziert sich mit der Form und das ist die Quelle allen Schmerzes und Leides sozusagen, könnte man sagen. Diese Identifikation, ja. Aber auch wenn ich voll Ego bin, ja, kann ich der egoistischste Mensch der Welt sein? Ändert das nichts an meiner göttlichen wahren Natur? Ich merke das dann nur selber nicht und die Umwelt merkt das dann auch nicht unbedingt. So, das ist also eben die Frage, wie man leben will und möchte. Ja, es ist nichts erreicht. Ich habe nichts gefunden. Nichts ist verwirklicht. Und alles ist gut. Alles ist perfekt, wie es ist. Und ich kann nur sagen, dass ich so voller Liebe bin, seit 2 Jahren. Das ist auch nicht mehr, das ändert sich auch nicht mehr, offenbar. Dass es mich manchmal einfach aus den Latschen haut irgendwie. Also das ist, ich verstehe es selber nicht, wie man eigentlich nur noch lieben kann, irgendwie. Denn ja, muss wohl daran liegen, dass alles letztlich Liebe ist. Also Liebe in einem absoluten Sinne natürlich jetzt hier, nicht in einem relativen Sinne. Ja, mein Guru hat immer gesagt, Gott ist Liebe. Und mittlerweile weiß ich genau, was er damit meinte. Und wenn es noch irgendwas gibt, was ich noch will auf dieser Welt, dann ist es einfach nur Liebe. Also Liebe zu leben. Ja, einfach in Liebe in dieser Welt zu sein, solange das eben dauert. Alles andere interessiert mich irgendwie nicht mehr, muss ich sagen. Also das hört sich vielleicht brutal an, aber das Gute daran ist ja, dass diese Liebe gleichzeitig alles ist. Es gibt nichts, was nicht diese Liebe wäre, sozusagen. Es ist das alles. Es ist alles eins. Alles komplett. Das eine, was weder existiert noch nicht existiert. Ja. Ich habe gerade so einen Podcast gehört vor kurzem von einem alten Zen-Meister. über einen alten Zen-Meister oder von einem alten Zen-Meister. Da wurde klar gesagt, dass Erleuchtung nicht etwas ist, was man erreichen kann. So, was ist es dann, wenn man es nicht erreichen kann, ja? Also Erleuchtung ist ein unglückliches Wort in diesem Zusammenhang, denn besser wäre die absolute Wahrheit oder absolute Liebe. Und das ist nichts, was man erreichen kann, weil das ja schon allumfassend das ist, was es ist. Und wir sind das auch alle in jedem Moment unseres Seins. Ob wir das jetzt selber wissen oder nicht, ist eigentlich gar nicht so, es tut der Sache letztlich keinen Abbruch, sondern tut höchstens mir selber weh. Wenn ich weiß ja, wie ich früher gelitten habe. Und Erleuchtung, die Suche nach Erleuchtung war für mich auch immer so, ja, eine Möglichkeit, um mit meinen Depressionen irgendwie fertig zu werden. Ich hatte zumindest ein Ziel und dieses Ziel zu haben, das hat mir unheimlich geholfen, diese schweren Depressionen, die immer wieder auftauchten, durchzustehen. Ja. Also es ist nicht nur schlecht. Ich bin dankbar für diese 36 Jahre, denn ich hatte einfach so ein ganz klares Ziel und da geht's lang und das will ich und wahrscheinlich kriege ich das auch am Ende, dachte ich mir immer so. Ja. Komischerweise war es schon immer gewesen, alles. Und ich war es auch immer gewesen. Ich habe es nur irgendwie nicht gemerkt. Ja, so, nun ist aber genug der Einleitung.
Hallo Jens.
Hallo Corinna.
Es steht noch keine Frage jetzt da, aber ich hätte eine.
Ja, gerne.
Und zwar, du nennst dich ja seit geraumer Zeit Jens Marionette und ich glaube, du hast mal gesagt, das machst du deshalb, weil es dir so vorkam, als wäre der Jens eine Marionette. Und empfindest du das immer noch so? Und wenn ja, wie ist das für dich?
Ja, danke für die Frage. Ja, das ist tatsächlich so gewesen, dass ich damals ja sehr viel Ramesh Balsekar gelesen habe. Und der hat das auch ähnlich thematisiert, also nicht mit diesem Wort Marionette, aber der hat ja davon ständig geredet, dass es kein Handeln gibt. dass es kein Handeln gibt, ja. Ich hatte auf einmal plötzlich dieses Gefühl, dass da wirklich niemand ist, der irgendwas macht, sondern dass alles automatisch abläuft. So, das war so ein plötzliches Erleben von nicht mehr ich mache das, sondern es geschieht einfach alles mit mir und durch mich sozusagen. Und deswegen habe ich mich damals so genannt, weil diese äußere Figur zumindest hier, dieser Körper, diese Person ist tatsächlich eine Marionette. Also es ist die macht nichts von alleine sozusagen, sondern das geschieht einfach aus der Kausalität, die da ist. Ja, also nennt man ja auch manchmal Karma. Kausalität ist eigentlich so auch ein ganz guter Begriff. Ursache und Wirkung. Ja, und die sind so komplex, die Kausalitäten sind so komplex, weil die ja insgesamt drei Welten beinhalten, nicht nur die grobstoffliche, materielle Welt, sondern auch die feinstoffliche Welt, die wir aus den Träumen kennen, nächtliche Träume oder auch Tagträume, also auch Gedanken sind zum Beispiel feinstofflich. Ja, das ist aus der feinstofflichen Welt sozusagen. Und dann gibt es noch die kausale Welt, das ist nochmal eine Etage höher sozusagen. Da findet die ganze, das ist die Welt der Ursachen sozusagen, ja, die kausale Welt. Und aus dieser kausalen Welt könnte man sagen, kommen die Fäden für die Marionette so. Ja, das war auch früher öfter eine Frage, ich wurde auch öfter schon gefragt, wer zieht denn dann die Fäden, wenn du die Marionette bist? Und dann habe ich aber gesagt, das weiß ich nicht. Oder ich habe gesagt, das ist Gott oder keine Ahnung, aber irgendwie ist da niemand so. Also in dem Sinne, wie wir jetzt ein Ich erwarten würden. Also ein Ich ist das irgendwie nicht so. Das ist irgendwie, passiert das alles so. Ja, und das ist dann so, Also ich habe ja so immer in so 12 Jahresphasen so hat sich mein Ego dann irgendwie subtilisiert. Das ist immer subtiler geworden. Und jedes Mal dachte ich dann so, ist ja eigentlich ein unglücklicher Name. Zumindest als ich dann beim Zeugen angekommen war, ab 2012 war das ja, dann war ich in dieser Zeugenphase. Und da war das dann schon so, dass ich das Gefühl hatte, ja, eigentlich bin ich das ja auch selber, der die Fäden zieht, so. Aber irgendwie war ich ja da noch auch so getrennt vom Bezeugten, so. Also es war noch diese subtile Dualität da. Also ein Zeuge ist ja nur da, wenn auch das Bezeugte da ist, und dann ist es ja schon getrennt. Ne? Also wenn das eins ist, gibt es ja weder Subjekt ob oder Objekt. Das ist alles, es verschmilzt alles. Man kann das dann nicht mehr unterscheiden. So, und so war das ja noch nicht. Und ja, ich hatte ja auch schon diverse Anwandlungen, und meinen Namen hatte ich auch schon geändert und so und alles. Aber irgendwie so am Ende, weiß ich auch nicht, irgendwie, ja, finde ich den denn doch noch am besten so. Weil das, was ich wirklich bin, das hat keinen Namen. Also das ist namenlos sozusagen. Es gibt keinen Namen. Man kann es, ich finde das Beste noch wirklich, das beste Wort dafür ist das indische Tat, dieses Das. Ja, aus Tatvam Asi, das ist einfach nur das. Und das meint die höchste absolute Wahrheit, die existiert. Und das ist das beste Wort dafür. Aber dieses absolute Das ist eben nichts, was irgendwas machen würde. Ist eher, ja, das ist eigentlich das totale Loslassen. Und aus diesem absoluten Loslassen geschieht das alles, wie von Geisterhand, diese ganze Show hier, die wir erleben.
Und gehst du dann noch mit Wertung dran an die Show, dass du dir denkst, ach, das hätte jetzt nicht sein müssen oder so?
Ja, auf der Ebene der Person hier, die ja auch da ist, quasi, das ist ja so, wenn man transzendiert, das heißt ja nicht, dass man das abspaltet, das Tier. Also eine gesunde Transzendenz bedeutet Integration. Und die Person ist ja hier noch ganz normal da. Und dieser Jens, der schimpft manchmal wie ein Rohrspatz über irgendwas. Also es gibt ja schlimme Dinge in der Welt heutzutage. Und klar, und dann denke ich auch mal, so jetzt reinkommen vom Leben, vom Tier sozusagen, vom Tier aus gesehen, das Tier in mir, das natürlich ist das ganz einfach gestrickt letztlich. Das will überleben und möglichst angenehm. Und ja, da gibt es eine Menge, wo man sich aufregen kann zum Beispiel. Aber das hat alles keine Kraft mehr. Das ist alles so irgendwie mehr so an der Oberfläche, oder es ist so oberflächlich eigentlich nur. Ich amüsiere mich denn auch selber, so vom Herzen her, vom Tieferen her, vom reinen Bewusstsein her, da ist mehr so, denn so ein Schmunzeln da, so ein liebevolles Schmunzeln über das Ganze dann wieder, ne? Und ja, aber es passiert durchaus gleichzeitig. Also kann durchaus hier in der Welt als ganz normaler Mensch agieren und leben und fall auch dann gar nicht weiter auf. Es sei denn, ich rede von selber darüber, über solche Dinge, ne? Aber das läuft einfach alles ganz normal weiter, so.
Ja, ich habe jetzt auch kürzlich festgestellt, dass sich eigentlich nicht unbedingt die alle Lebensumstände ändern müssen, sondern dass man eigentlich nur glücklich sein muss. Und dann ist das drumherum nicht mehr so, also ist etwas nebensächlicher, sage ich mal, ne? Eigentlich müsste man einfach nur glücklich sein.
Ja, du bist ja das reine Glück. Du bist ja das bist du ja. Also das ist jetzt nicht so ein emotionales Glücksgefühl oder sowas. Ja, dieses Satchit Ananda, wie man es auch nennt, dieses ganz tiefe, dieser selige Frieden, der wir alle sind, der ist ja bedingungslos. Ja, und der bist du ja jetzt auch schon. Es ist nur so, dass man natürlich vom Organismus her, vom Menschen her, hat man andere Erwartungen. Und da guckt man einfach woanders hin, und dann guckt man immer irgendwie in den Mind oder in die Emotionalität, ja, da ruht die Aufmerksamkeit. Deswegen ist ja die Empfehlung der Selbsterforschung ist ja, die Aufmerksamkeit eben umzudrehen. Also auf diesen Zeugen zu gucken, dass der Zeuge quasi sich versucht, zumindest selbst anzugucken. Und er muss sich gar nicht selbst angucken, weil das ist auf der Ebene, gibt es nicht mehr Subjekt und Objekt, sondern das ist mehr so ein, allein durch das Abwenden von den Objekten wird man klarer schon in dem Moment. Ja, und dann spürst du mehr, dass du dieses Glück schon bist und dass es bedingungslos vor allen Dingen ist. Dieses bedingungslose Glück, das braucht wirklich überhaupt nichts. Das ist ja deswegen bedingungslos. Und ja, es geht nur darum, ist das überlagert eben von Emotionalität oder von Identifikation? Ja, das kann dann so darüber liegen und dann den Eindruck erwecken, als wäre das andere gar nicht da, was man wirklich ist. Aber dabei ist das die ganze Zeit das Ganze sozusagen. Also du bist ja nicht nur dieser Zeuge, der da irgendwo quasi nicht greifbar sitzt oder der quasi keinen Ort also der nicht verortbar ist letztlich, sondern du bist ja das alles hier. Also wenn die Welt da ist, dann bist du die Welt letztlich. Also nicht im materiellen Sinne natürlich, ja, sondern wie soll man so aussagen, im substanziellen Sinn, also im existenziellen Sinn. Also das, was alles ist, ist auch das, was du bist. Und auf dieser reinen Existenzebene, wobei dazu muss ich auch wieder einschränkend sagen, es ist weder Existenz noch Nicht-Existenz. Also das ist so, das ist die Mystik einfach da, das kann man auch nicht mehr verstehen. Das ist einfach so diese Paradoxie, wo man nicht mehr rankommt. Ja, aber das ist, was du bist, diese absolute Existenz. Und die ist jenseits von Leben und Tod, auch die ist jenseits von Inkarnation oder Reinkarnation oder was auch immer. Ja. Und das ist das große Glück, wenn man das für sich selber quasi ganz sicher weiß irgendwann. Und das passiert, wenn man lange genug sich damit beschäftigt und das ernsthaft macht. So, also ich will nicht sagen, ich habe auch schon einleitend gesagt, ich habe da nichts erreicht in dem Sinne. Es ist eher so, dass die Illusionen irgendwann zerplatzen. Was man geglaubt hatte zu sein, das realisiert man irgendwann alles als, tja, das bin ich ja gar nicht. So, also, ja. Ja, und das ist das Befreiende dann einfach, dass man einfach weiß, dass man das absolut Beste, was es überhaupt gibt, das ist man schon. Das ist so genial und dafür muss man überhaupt nichts tun. Das ist das Geniale daran.
Ja, es steht noch nichts da. Kannst für dich
Oha.
sprechen oder schweigen.
Tja, schade. Ich hatte ja eingangs angekündigt, dass ich jetzt mal 3 Monate Live-Chat-Pause mache. Im Oktober geht's weiter. Ja, naja. Dann bin ich einfach still, solange bis was kommt. Hatten wir auch noch nicht, dass so wenig Fragen waren, ne? Aber es ist auch Sommer und naja.
Jetzt ploppt etwas auf. Martin fragt: Guten Abend, du sagtest, du hättest uns nichts voraus. Dennoch sitzen wir jeden Abend hier und hören euch zu. Wie kommt ihr zu all den Erkenntnissen? Liebe Grüße.
Ja, hallo Martin, danke für deine Frage. Das hatte ich auch versucht, schon eingangs so ein bisschen zu erklären. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hattest vorhin. Ja, es war für mich eine Frage von Leben und Tod. Also mir haben meine Depressionen, die in meiner Jugend schon anfingen, so zugesetzt, dass es für mich eigentlich, also ich merkte, ich kann mich irgendwie nicht umbringen. Da habe ich mir gesagt, naja gut, wenn ich schon nicht sterben kann oder will letztlich, dann will ich wenigstens wissen, was hier Sache ist, dann will ich Licht. Also wenn es nicht in die Dunkelheit geht, dann will ich ins Licht, in die andere Richtung sozusagen. Und das hat dann diese Suche gestartet nach Erleuchtung, weil ich dann durch den Buddhismus eben dieses Konzept der Erleuchtung kennengelernt habe und da hieß es dann das Ende von allem Leid. Und da habe ich mir gesagt, das ist genau, was ich brauche. Das Ende von allem Leid. Ja, das ist allerdings auch sehr, also diese Aussage, ich weiß auch nicht, ob die Buddha jemals selber getätigt hat. Es wird ja auch solchen Figuren dann immer viel in den Mund gelegt. Diese Suche hat mich nicht mehr losgelassen, ja, also das ging nicht mehr. Als ich dann meinen indischen Guru hatte, gab es kein Entkommen mehr. Da wusste ich auf einmal, was ich in Wahrheit bin. Also das wurde mir sozusagen durch eine ja, durch eine Art Gnade ist mir das geschenkt worden, eine, ja, wie soll man das nennen, eine Erwachenserfahrung oder Erleuchtungserfahrung, wobei das nicht Erleuchtung ist, sondern es ist nur der Startschuss. Ja, also es kann der Startschuss sein, es, sowas, ich will das nicht verallgemeinern. Also bei mir war es der Startschuss, dass ich wusste, dass ich nicht dieser Mensch bin, sondern eigentlich, dass es nur mich letztlich gibt als das eine, als das Absolute. Das habe ich direkt geschenkt gekriegt, sozusagen, als kosmische Erfahrung. So, und danach gab es für mich kein Entkommen mehr, weil das hat mich nie wieder losgelassen. Und das hat dann auch später dafür gesorgt, dass ich eben mich auch nicht später mehr umbringen konnte. Und so gab es für mich dann immer nur eine Richtung, weiter nach Erleuchtung zu suchen. Und da das hat so viel in Gang gesetzt. Ich habe mich, wie gesagt, 36 Jahre lang dann intensivst, also Vollzeit, was, also ja gut, ich habe zwischendurch mal ein bisschen gearbeitet, früher mal im Computergeschäft und so. Aber das waren nur paar, 2, 3 Jahre insgesamt so ungefähr. Und ich habe eigentlich fast mein ganzes Leben Vollzeit nach Erleuchtung gesucht, kann man sagen. Und ja. Und das musste auch so sein. Ich bin so dankbar dafür, dass ich die Zeit hatte dafür auch und dass auch ich immer die richtigen Sachen für mich gefunden habe. Das musste sein, um zu erkennen, dass es nicht gefunden werden kann. Und erst in dieser totalen, in diesem totalen Ausleben dieser Suche, konnte ich sowas wie den Frieden realisieren oder finden. Das habe ich ja nicht gemacht. Deswegen sage ich habe nichts gemacht. Es ist passiert. Es ist einfach durch diesen Prozess passiert. Durch diesen so langen Prozess. Bin ich dann zu dem Frieden gekommen, der ich immer war, schon. Und wenn ich mich heute erinnere, ich war als Kind so, wie ich jetzt bin. Ich war als Jugendlicher so, wie ich jetzt bin. Allerdings habe ich da geglaubt, als Jugendlicher habe ich dann schon geglaubt, ich sei dieser Körper. Und mit dem entsprechenden Leid auch, was damit verbunden ist. Und dann, ja, später natürlich hatte ich diverse spirituelle Egos dann, als es dann anfing zu transzendieren, so nach jetzt, also wie gesagt, alle 12 Jahre war dann so eine Stufe höher sozusagen. Da habe ich jedes Mal geglaubt, das ist es jetzt, das ist die Erleuchtung. Jetzt habe ich es endlich gefunden. Hurra, hurra. Da habe ich noch geglaubt immer, dass man da was finden könnte und so, ja. Und erst als das komplett durch war, dieser ganze Hokuspokus, als er komplett durch war, als ich dann wirklich da selbst diesen Zeugen hinter mir gelassen hatte, durch göttliche Gnade, ich habe das auch nicht gemacht, das ist mir im Schlaf passiert. Ja, ich habe geschlafen. Ich hatte abends ordentlich einen gekifft und einen getrunken und habe mich schlafen gelegt und am nächsten Morgen, da dachte ich kann es nicht glauben. Ne? Auf einmal war es klar und ich wusste sofort, was Sache ist. Da war dieser komische Zeuge, diese Identifikation damit war auch noch weg. Bumm, weg, futsch. Also als hätte sie nie gegeben irgendwie. Und ich habe das nur dann so festgestellt und gedacht, was ist hier denn los? Das ist ja wie auf LSD und so. Ich hab da nichts genommen. Ne? Also das war was anderes. Und ich kannte diesen Zustand schon. Ja, ich kannte dieses totale Einssein mit allem. Das kannte ich schon von eben psychedelischen Drogen und so weiter. Ja, und dann war es auf einmal so ohne die Substanzen. War es auf einmal plötzlich: Ich bin das ja alles. Huch, das gibt's ja gar nicht. Ich bin ja überall. Ich bin die Wände, ich bin der Fernseher, die Kamera hier, ich bin das alles. Verdammte Scheiße, ne? So. Und ich habe es einfach nicht. Das ist aber auch in dem Sinne nicht. Ich würde das gar nicht mal so non-dual nennen oder so. Das ist weder noch. Es ist weder duale Erfahrung noch non-duale Erfahrung. Ich könnte sogar sagen, dass es eigentlich gar keine Erfahrung mehr ist. Es ist einfach mehr so ein Fließen. Und das, was ich bin, bleibt immer gleich in diesem Fluss. Aber es fließt so alles dahin und irgendwie bin ich dieser ganze Fluss und irgendwie auch nicht. Also, ja. Ich kann dir nur empfehlen, rauszufinden, am besten machst du das mit deinem eigenen Herzen, was du wirklich willst. Was ist dein sehnlichster Wunsch für dein Leben? Was ist das, was du am meisten erreichen möchtest oder wonach du dich am meisten sehnst? Wenn das sowas wie Befreiung vom Leid ist oder Erleuchtung oder Selbsterkenntnis, wenn das sowas ist, dann geh möglichst ehrlich vor. Also versuch immer ehrlich zu dir selbst zu sein, vor allen Dingen zu dir selbst, das ist das Allerwichtigste. Und suche mit aller Kraft. Weil was anderes kannst du sowieso nicht mehr machen. Wenn dich die Suche erstmal gepackt hat, dann kannst du sie eigentlich nur ausleben. Weil wenn man dann vom Mind her sagt, irgendwann, ich suche nicht mehr, ich habe mir auch schon oft eingebildet, ich würde nicht mehr suchen. Und ja, huch, da war plötzlich so eine komische Sehnsucht andauernd. Und dann hab ich so ein Lied gehört, The Long and Winding Road von Beatles, und dann musste ich heulen. Und ich wusste, ich bin so voller Sehnsucht nach Befreiung. Und ich wusste damals, aber in dem Moment war schon wieder so eine Erleuchtungsillusion geplatzt. Ich habe auf einmal erkannt, dass diese Sehnsucht, die ich da im Herzen trage, dass das eine Suche auf einer emotionalen Ebene ist, auf einer anderen Ebene als jetzt in Gedanken. Ja, es war einfach eine, man könnte sagen, die Suche war eine Stufe höher oder so, feinstoffliche Suche oder wie man es auch nennen soll. Ja, es ging auf jeden Fall weiter. Ja, und das hörte erst auf, als ich ich habe das irgendwann rausgekriegt mit diesen 12 Jahreszyklen bei mir und wusste auch irgendwann, das war dann nochmal so ein Moment, den ich mit meinem Guru hatte, wo er mir gesagt hat, eigentlich fast wörtlich gesagt hat, dass ich dreimal 12 Jahre Gott dienen soll. In drei verschiedenen Welten 12 Jahre Gott dienen soll. So. Und mehr hat er nicht gesagt. Und damals habe ich noch draus gemacht, dann bist du erleuchtet. Das hat sich mein Ego dann wieder so, ja toll, dann brauche ich nur diese. Das war der, als mir das widerfahren ist, diese Erfahrung, das war 2014. Und dann habe ich natürlich ausgerechnet, aha, 2024 ist das Ding vorbei. Was mache ich die 10 Jahre noch, habe ich mir dann gesagt. Oh fein, ich wollte immer mal LSD kennenlernen. Und dann fing diese ganze Geschichte mit den psychedelischen Drogen an. Kann ich übrigens nicht empfehlen. Es ist sehr gefährlich. Ja. Ich habe das schwer teuer bezahlt mit einer anderthalbjährigen Burnout-Depression, die ich dann ein paar Jahre später hatte. Also es ist gefährlich, sowas zu machen. Also zumindest, wenn man das so doll und intensiv macht, wie ich das gemacht habe. Und ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Faden abgekommen gerade. Aber ich denke mal, das war auch genug erstmal in der Richtung.
Es
Ja,
gibt
die
noch.
Suche lässt einen nicht los. Also das und da kann man sich auch doch so viel. Das nützt nichts, wenn ich das im Mind kläre. Ja, wenn ich mir sage, vom Mind her kann ich mir, das wusste ich schon, weiß ich nicht, vor 20 Jahren, dass Suche völlig sinnlos ist, weil das eine ist ja das alles. Also wenn es sowas gibt wie Gott, der alles umfasst, was soll man denn suchen? Denn ist ja alles Gott. Ja, das kann man sich natürlich tausendmal sagen im Mind. Aber die Suche geht trotzdem immer weiter. Weil man irgendwie spürt, dass man noch diesen Gedanken glaubt, sozusagen, der Identifikation glaubt oder so, ja, das merkt man dann. Und dann ist man wieder im Leid plötzlich. Passiert wieder was? Bei mir war das dann irgendwann immer eine Depression. Und zack, war mir wieder klar, nee, irgendwas stimmt hier nicht. So hatte ich mir Erleuchtung nicht vorgestellt. Ja, also aber nicht verdrießen lassen davon, kann ich nur sagen, weitermachen. Ja, wenn man Fehler gemacht hat, wenn man gemerkt hat, hey, das war noch nicht, dann weitermachen. Nicht aufgeben. Und man braucht auch nicht da irgendwas zu machen, dass man die Suche los wird oder so, ja, das hört von alleine auf. Die Energie, die erschöpft sich irgendwann. Und die Suche ist erst vorbei, wenn die Energie sich vollständig erschöpft hat. So. Und dann bist du genau das, was du schon immer warst. Und was du auch nicht sein kannst, sozusagen.
MH fragt im Chat, hast du Schattenarbeit gemacht oder spielen die keine Rolle bei euch?
Ja, wie war das? MH? MH, also zwei Buchstaben. Okay. Ja, danke für die Frage. Ja, Schattenarbeit habe ich so jetzt irgendwie im psychologischen Sinne nicht gemacht, aber ich sag mal so, meine Depressionen waren die reinsten Schattentrips. Also Das war schon wirklich fürchterlich, ja. Und ich wurde dann auch durch meine Depressionen gezwungen, mich mit Psychologie, also mit Therapie auseinanderzusetzen. Ich habe Therapie gemacht, einige Sessions, so eine ganze Menge Sessions insgesamt über die Jahre verteilt. Ja, und da ist natürlich auch einiges so zum Vorschein gekommen, aber so klassische Schattenarbeit habe ich in dem Sinne nicht gemacht. Aber ich hatte genug Schatten und genug dunkle Nacht der Seele in meinem ganzen Leben. Das war über die Depressionen halt immer wieder, also deswegen sage ich auch immer, mein Leben war zum Teil echt eine einzige dunkle Nacht der Seele. Also gut, es gab immer wieder schöne Phasen zwischendurch und war ja nicht dauerdepressiv, Gott sei Dank. Also es gab immer wieder gute Zeiten dann auch, wo ich mich wieder erholen konnte dann davon. Aber das hat mir schon gereicht, muss ich sagen. Und diese Depressionen haben mich so traumatisiert quasi, dass ich mir gesagt habe, dieses Leben muss das letzte Leben sein als Mensch. Das will ich nicht nochmal. Also das ist ja so, ich hab gelernt, was schlimmstes Leid ist. Wenn man sich selbst der schlimmste Feind ist, eine Depression ist also autoaggressiv. Das ging bis in dämonische Gedanken, die gegen mich selbst gerichtet waren. Ich hatte das Gefühl, als ob meine eigenen inneren Dämonen über mich lachen und mich verhöhnen und so. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht selbst erlebt hat. Ich weiß, dass es auch ganz viel schlimmes anderes Leid gibt. Ja, körperliche Schmerzen sind auch nicht besser. Ja, das ist auch, kann auch die Hölle sein, wenn die ganz schlimm sind, so, ne? Das ist, aber dieses Leid hat mich wirklich, hat mich wirklich ernsthaft gemacht und dahin gebracht, dass ich sozusagen mal zu mir selbst sagen musste, so Butter bei die Fische. Ja, und dann habe ich mir gesagt, so, Leben ist Leid. Das hat, sagt ja auch der Buddhismus so. Und ich habe es dann wirklich selbst erfahren und habe mir gesagt, das will ich nicht nochmal. Ich will nicht nochmal kommen. Und dann war eben, das war eben dann Motivator für diese Suche nach Erleuchtung. Ich habe eigentlich immer das gemacht, so was auf dem Weg lag, sagen wir mal so, wo ich merkte, das tut mir gut. Das habe ich gemacht. Ganz egal, was es war, ob es ein Bücherlesen war oder Musik hören oder andere Dinge. Advaita Vedanta hat mir sehr viel gegeben. Das Konzept, als ich das 1998 kennenlernte, das hat mir sehr viel gegeben. Da wusste ich auch plötzlich konzeptuell, so vom Mind, wusste ich plötzlich, wo ich hin will. So, das war das klarste Konzept, was ich jemals gefunden hatte. Advaita Vedanta. Ja.
Fällt mir was Lustiges ein. Mein Sohn hat mich mal gefragt, also ich kenne auch Advaita Vedanta schon lange und Gott für mich ist für mich weggefallen dadurch einfach irgendwann. Ne? Es war eine ganz interessante Erfahrung. Und mein Sohn hat mich dann irgendwann mal gefragt, Mama, gibt es Gott? Und ich sage so, nein. Dann habe ich mich so ein bisschen erschrocken umgeguckt, das war draußen, ob das jemand gehört hat. Das darf man ja nicht sagen. Also und manchmal weiß ich gar nicht, was ich ihm jetzt sagen soll. Ne? Das ist immer ganz witzig.
Ja, das ist eine interessanten Punkt, den du da genannt hast. Also Gott ist sicherlich nicht was irgendwie außerhalb ist, was irgendwo ist, aber nicht hier oder so. Wenn es Gott gibt, dann ist er überall und nirgends zugleich. Und in einer Weise, wie wir das eben nicht denken können und wie wir es auch nicht wahrnehmen können. Aber wie wir es zutiefst sind, also wenn man ganz tief in sein eigenes Herz schaut, dann ist da nur Liebe. Das ist bei jedem Menschen, also das kann zwar sehr vergraben sein, aber das ist eigentlich, das ist, jeder Mensch ist diese reine absolute Liebe. Daraus bestehen wir sozusagen. Daraus ist alles entstanden. Das ganze Universum ist aus dieser absoluten Liebe sozusagen hervorgegangen, aus diesem Überfließen, ja, der Liebe, die aus diesem mystischen Urquell kommt, den man nicht fassen kann, der wir aber sind, jederzeit. Also wir haben es sozusagen, wir haben es alles selbst hervorgebracht. Und sind deswegen, wir sind das, also alles ist Gott. Alles, 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 ja. Und jeder Einzelne, keine Ausnahmen. Also der Sand zu deinen Füßen, ja, der Staub in der Wohnung, ja, alles.
Ja, das ist eine gute Idee, das werde ich mal so erklären. Toni fragt im Chat, fühlt sich Erleuchtung so an wie ein Egoverlust auf LSD? Wie unterscheiden sich diese Zustände? Hast du als Erleuchteter schon einmal LSD genommen? Fühlt sich das dann anders an?
Ja, danke für die Frage. Also erstmal zum letzten Teil. Also seitdem, ja, was halt seitdem? Also das ist echt der, wie sage ich das jetzt? Also als ich mein letztes Ego verabschiedet hat, 2022, so, da habe ich danach noch die Neugier gehabt. Ich hatte da noch so ein bisschen Magic Mushrooms hatte ich noch da. Und da habe ich das ausprobiert nochmal. Ob das, weil das war ja, ich hatte ja davor immer, wenn ich reinging in so ein Ding, in so einen Trip, einen Egoverlust erlitten, muss man sagen, weil das ist ein sehr unangenehmer Moment bei so einem psychedelischen Trip. Das ist richtig so ein kleines Sterben dann. Und der war plötzlich weg. Also das war so ein Reingleiten einfach in den Rausch sozusagen, ohne Egoverlust, weil ja kein Ego mehr da war. Ja. So, das ist, so, das habe ich, das hab, da ist ein Unterschied. Ansonsten ist der Zustand genau der gleiche eigentlich. Also wenn man jetzt mit dem Ego quasi da reingeht in die Psychedelik und das Ego verliert, dann durch die Droge, ja, dann ist es aber nur für ein paar Stunden weg. So, das ist dann nur während man in dem Rausch ist, ist dann dieser Einheitszustand da. Ja, man kann natürlich auch, wenn man das so regelmäßig dann nimmt, so alle 6 Wochen oder so, dann kann man durchaus irgendwann mal das Gefühl bekommen, jetzt bin ich doch eigentlich immer in dieser Einheit oder so. Ja, das kann schon auch nachwirken. Gerade LSD kann sehr lange nachwirken. Und ja, eigentlich gibt es schon noch einen großen Unterschied, und zwar, wenn man jetzt mit dem Ego, das Ego verliert und dann in diesem Zustand ist, dann ist das alles durch die Droge natürlich verzerrt. Ja, das ist nicht mehr in seiner Natürlichkeit. Das ist alles so voll aufgeladen, das vibriert alles überall und alles ist super intensiv, alles, ja. Und das ist ja dann so, das ist ja nur durch die Droge dann. Das ist eine Verzerrung der Wahrnehmung dann. Und wenn man jetzt in diesem, sag mal, Sahaja Samadhi ist, in diesem natürlichen Samadhi, das ist so, also der ist einfach immer, das ist so, da kannst du machen, was du willst, ich kann auch Alkohol trinken, bin ich immer noch da drin, man geht da nicht raus mehr, das ist so eben bedingungslos, weil irgendwann realisiert sich diese Bedingungslosigkeit. Und das erlebt man dann so als eine totale Konstanz in diesem eigentlichen Sein, was man ist. Und an der Oberfläche, da kannst du machen, was du willst, da kannst du auch weiter Drogen nehmen, nur das bringt natürlich nichts weiter so. Ja, ich bin dankbar für meine Durchbruchserfahrung damals, als ich eben noch mit meinen höheren Egos da zu tun hatte. Da habe ich viel gelernt dadurch. Aber ja, ich habe es vorhin schon gesagt, zu einem hohen Preis. Ja, ich habe es übertrieben. Und habe auch mich an einfachste Regeln da nicht gehalten. Also man sollte sowas auch nie alleine machen eigentlich. Ich habe das halt fast immer alleine gemacht, bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Und es ist dann auch öfter mal schief gegangen. Ja, und dann hatte ich immer meine liebe Schamanin, meine damalige Freundin, Und die hat mich dann immer gerettet. Die kam dann und hat mich schamanisch geheilt dann, wenn ich mal völlig auf dem Hauer war. Das ist übrigens auch noch eine Gefahr, die man da erleiden kann, dass man wirklich auf Horror kommt dann. Und das ist keine schöne Erfahrung. Das hat mich auch einmal traumatisiert. Also nur das nur mal als Warnung. Also ich muss ganz klar sagen, es funktioniert nicht, dass man eine Droge nimmt und dann hinterher erleuchtet ist. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, weil du durch die Droge eine Bedingung schaffst. Also du gehst in die Bedingtheit durch die Droge. Ja, und deine wahre Natur ist Bedingungslosigkeit. Und wenn man jetzt eine Droge nimmt, dann verstärkt man den Eindruck der Bedingtheit. Also ich bin dann, wenn ich high bin, bin ich alles und wow, super genial. Und wenn ich da runterkomme, boah, und was ist jetzt? Jetzt bin ich ja wieder getrennt von allem. Ja. Das stärkt diesen Eindruck der Bedingtheit. Und dann habe ich wieder das Gefühl, ja, ich muss das irgendwie, diesen Einheitszustand, der in der Droge da war, den muss ich jetzt immer realisieren. So. Ja, und das ist aber nicht so. Denn die Wahrheit ist jenseits von Dualität und Non-Dualität. Ja, die Wahrheit ist weder dual noch nicht dual. Ja, das ist noch darüber. Duale Erfahrung und nicht duale Erfahrung sind es nicht, sondern der es erfährt, ist es. Der absolute Erfahrer sozusagen, der absolute, der das erlebt alles, der ist es. Und der ist es immer. Ob er nun was nimmt oder nicht.
Nanea fragt, ich will nicht wiederkommen, ist hier eine starke Identifikation mit, ich bin ein Wesen getrennt von allem. Ist dieses Empfinden, ein Wesen zu sein, nun komplett verschwunden?
Nein, das ist nicht komplett verschwunden. Das ist auf der Ebene der Person sozusagen. Da bin ich ganz normales Lebewesen auch, aber nicht mehr identifiziert damit, sondern das ist mehr so wie ein, ja, wenn ich ziehe morgens meinen Körper an sozusagen, wenn ich aufwache, dann ist das wie, als ob ich eine Kleidung anziehe. Und abends, wenn ich einschlafe, dann lege ich die Kleidung wieder ab. So. So ist das eigentlich eher. Und ja, das habe ich mich gerade auch selbst gefragt vor ein paar Tagen nochmal, dass mich dieser Horror der Depression eigentlich dahin geführt hat. Also im Grunde ist es so, wenn ich jetzt nicht mehr wiedergeboren werden will, ist das der beste Weg in die nächste Reinkarnation. Ja, weil das ist so, es ist ja nicht so, dass man, wenn man, dass man jetzt weniger Gott wäre, als wenn man nicht inkarniert wäre. Ja, Gott ist immer gleichgöttlich, überall. Ob das nun in der Dualität, also in den Formen sozusagen ist oder eben nicht. Ja, das ist immer das eine Göttliche, immer. Und ja, ich habe das auch, mittlerweile ist das nicht mehr so. Stehe dem jetzt, ja, wie soll ich sagen, gleichmütiger gegenüber, der Möglichkeit wiederzukommen. Als was auch immer, als Tier oder als Mensch oder wie auch immer. Ich weiß nur eins, wenn es passiert, dann hat es seine Berechtigung, dann hat es seinen Grund. Und dann ist es auch nichts Schlimmes, sondern das ist einfach nur dann eine Fortsetzung von der Geschichte sozusagen. Und ob die noch fortgesetzt wird oder nicht und wie, oder also mein Guru war ja ein Avatar zum Beispiel, nicht? Das ist das Konzept, dass man sagt, das ist sozusagen Gott, der sich einfach in Menschenform inkarniert, ohne jetzt diesen Prozess der Erleuchtung machen zu müssen. Also das ist schon quasi fertig. Also es klingt immer so, als würde da was passieren, ne? Aber wie soll man das sonst sagen? Also Gott kommt in reiner Form sozusagen in Menschengestalt. So. Oder auch das Konzept des Bodhisattvas. Das ist der erleuchtete Buddha, der nicht ruht, bis nicht alle anderen Seelen auch befreit sind. So, das ist so dieses Konzept. Der kommt aus reiner Liebe. Die Motivation ist immer Liebe. Und sollte ich nochmal wiederkommen als Mensch, dann ist das auch aus Liebe. Ob das nun Liebe für mich selbst ist, weil ich noch was lernen muss, oder Liebe für die Welt, um der Welt zu helfen, an anderen Menschen oder Tieren oder was auch immer zu helfen, dann ist das so. Solange die Motivation Liebe ist, ist es gut, weiß ich. So, und da habe ich gar keine Sorge. Und deswegen ist mir das eigentlich heute egal, ob und wie ich wiederkomme, das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Aber ich habe das nochmal so richtig gefühlt vor kurzem. Es ist wirklich schlimm, wenn man so schlimmes Leid erfährt. Das kann einen dann schon so in so eine Richtung so fixieren. Also das kann eine ganz starke Fixierung bilden. Und ich hatte große Probleme, deswegen brauchte ich auch so einen langen Weg, um diese Fixierung wieder loszulassen. Und das war eben sehr schön langsam und wichtig auch, dass es langsam war bei mir. Weil so konnte ich alles ganz intensiv erleben.
Veit schreibt: Grüß Gott.
Weit. Grüß
Und
Gott. Das mag ich. Das ist klasse.
und MH schreibt einen Kommentar: Drogen zeigen einem, was in einem ist.
Ja, kann man so sagen. Genau. Verstärken eigentlich das, was schon da ist. Genau. Ja. Aber sie überzeichnen das eben auch. Also sie verstärken das in einer Weise, die eben nicht dauerhaft ist. So, also da kann dann leicht mal ein falscher Eindruck entstehen, wenn ich jetzt so das verbinde, so eine Drogenekstase, wenn ich das verbinde und sage, das ist der göttliche Zustand, was ich da in der Drogenekstase erfahren habe, dabei aber vergisst, dass das ja durch eine Substanz passiert ist eigentlich. Und dann will man halt ständig dieses Intensive wieder haben. Aber die wirkliche Befreiung, der absolute Frieden, der ist völlig unspektakulär. Ja, der ist aber auch absolut unerschütterlich. Und der verändert sich überhaupt nicht. Ja, das bleibt immer gleich. Das, was wir wirklich sind, bleibt immer gleich. Das verändert sich nicht. Es teilt sich nicht. Es trennt sich nicht. Es ist letztlich auch nie verhüllt. So, weil es selber die Hülle ist. Also es ist das Verhüllte und die Hülle sozusagen. Das ist so paradox. Da kommt man einfach vom mit dem Verstehen nicht mehr hinterher. Dafür sind ja zum Beispiel auch Koans gut. Das sind ja Paradoxien, eine paradoxe Aufgabe, paradoxe Frage, die man beantworten soll. Ja, wie ist der Ton einer klatschenden Hand? Ja, ich höre nicht besonders viel. Ja, also so das. Ja, aber das ist eine ernste Angelegenheit, wenn man Zen-Schüler im Zen-Kloster ist und der Meister gibt einem diese Aufgabe. Da wird aber jede Woche gefragt: So, wie ist denn nun die Antwort auf die eine klatschende Hand? Ja, und dann antworte mal was als Schüler. Ja, also es dient dazu, den Verstand zu beschäftigen. Und so in dieses Koan, in diese Paradoxie zu verwickeln, dass irgendwann da so eine totale Erschöpfung eintritt dass das zusammenbricht. Die Frage bricht dann am Ende zusammen, kollabiert sozusagen, und das gibt in dem Moment dann eventuell die Wahrheit dann völlig frei. So. Dann erscheint die Wahrheit, ja, völlig unverhüllt.
Christopher fragt: Bist du dir ununterbrochen bewusst, dass du dich in einem Traum befindest?
Danke, Christopher, für die Frage. Nein, denn im Tiefschlaf ist kein Traum. Ja, das Der Tiefschlaf ist die Unterbrechung des Traums sozusagen. Also man kann nächtliche Träume haben, also ja, feinstoffliche Träume oder eben Tagträume. Das ist beides traumartig. Aber der Tiefschlaf ist quasi die Unterbrechung davon. So. Es ist aber auch letztlich so, dass die Wahrheit weder Traum noch Wahrheit ist. Weder Illusion noch Wahrheit. Also die absolute Wahrheit ist eben jenseits aller Gegensatzpaare. Ja, also Wahrheit und Illusion gelten nicht für die absolute Wahrheit. Es gibt kein Gegenteil von absoluter Wahrheit. Und insofern kann ich auch nicht sagen, dass das alles nur ein Traum ist. Wenn der Traum nämlich da ist, wenn die Welt da ist, bin ich das alles. Ich bin das alles, wenn das da ist. Wenn es da ist, bin ich es alles. So wie auch wenn der Fernseher läuft, ja, das ist ein Bild im Fernseher, dann ist das Bild nicht zu trennen vom Fernseher. Das Bild ist eins mit dem Fernseher. Wenn es an ist, wenn das da ist. Wenn ich den Fernseher ausmache, ist das Bild weg, aber der Fernseher immer noch da. Genauso verhält es sich mit der Welt. Die Welt ist in diesem Fall der Film, ja, und der Tiefschlaf wäre dann der abgeschaltete Fernseher. Oder vor dem Leben oder nach dem Leben, je nachdem, wie man das dann, in welchen Zeitdimensionen das man betrachtet. Also wenn ich den Wachzustand so erlebe, dann hat das schon eine Qualität von Traum, aber es hat auch eine Qualität von Wahrheit. Die Wahrheit ist aber nicht in den Formen. Ja, die Wahrheit ist das, was die Formen durchdringt und das, was sie erfüllt. Und das letztlich auch, woraus sie besteht. Die Formen bestehen ja aus dem Absoluten. Die sind quasi daraus, ja, wie soll man sagen, so wie geronnen. Ja, das ist so daraus hervorgegangen. Und wenn wir den Wachzustand erleben, dann sind wir halt sehr an den Formen orientiert. Und das schafft die ganze Verwirrung. Ich weiß nicht, ob das nicht deutlich geworden ist. Also Wachzustand ist weder Illusion noch Wahrheit. Ja? Also weder Traum noch real. Und gleichzeitig absolut real, ohne Gegenteil. Absolut, dieses Attribut absolut bedeutet immer jenseits von allem, jenseits von allen Dualitäten, von allen Gegensätzlichkeiten. Es gibt einfach zum Absoluten keinen Gegenpart. Auch nicht das Relative, ja. Das Relative existiert in Wahrheit überhaupt nicht. Ja, man könnte sagen, es gibt nur das Absolute und es erscheint eben traumgleich in Form vom Relativen dann, könnte man sagen. Solange es erscheint. Ja, das Universum hat auch einen Anfang und ein Ende. Das Universum ist auch was kommt und geht. Im Kleinen erlebst du es jeden Tag, ja. Im Kleinen erleben wir im Wachzustand ist das Universum da, im Tiefschlaf ist es verschwunden. So, Universum kommt und geht. So, und mit den Leben ist es genauso. Ja? Fängst du mal an, bist inkarniert, dann bist du hier in diesem Leben. So, schwupps, bist du tot und dann ist es wieder weg. So, das Universum kommt genauso. Ja, das Universum entsteht irgendwann aus dem Nichts, könnte man sagen, aus dem Absoluten und fällt auch, ja, irgendwann wieder da rein zurück, sozusagen. Es löst sich darin wieder auf. Das ist zumindest so mein Empfinden. Und dann geht's wieder von vorne los. So. Dann kommt ein neues Universum. Wobei, das ist halt, was wir jetzt betrachten, ist ja schon Zeitlosigkeit. Und da versagt die ganze Logik. Also was ist sozusagen, wenn es zeitlos ist, was ist dann vor dem Universum? Vor dem Universum ist ja keine Zeit. Da sind weder Raum noch Zeit. Also wie soll man da zeitlich von sprechen? Also es erscheint das Universum, dann ist es wieder weg, dann erscheint es wieder. Ja, und das ist quasi alles immer in Raum- und Zeitlosigkeit, in dieser in der Absolutheit, da erscheint es alles. Und da kann man schwer von vorher und nachher reden. So, ja. Aber ja, das ist so. Und das, was immer bleibt, ja, das bist du selbst. Das läuft über das Ich, ja, die Ich-Haftigkeit, das Wesen der Wahrheit oder der Name der Wahrheit, könnte man sagen, ist ich. Ja, das ist dieses reine Subjektive, das ist die absolute Subjektivität. Unser kleines Ich, was hier im Wachzustand so da ist, ja, dieses Ich-Gefühl, ist nur eine Reflexion davon. Ja, es ist wie ein Schatten. Ja, du wirfst einen Schatten. Und dann stellst du irgendwann fest, der Schatten bewegt sich ja immer so, wie ich mich bewege. Ja, der Schatten macht ja immer genau das. Und plötzlich denkst du, du bist der Schatten. Und identifizierst dich mit dem Schatten und vergisst, dass du derjenige bist, der in der Sonne steht. Ja, so.
Ich habe vorhin eine Frage übersehen. Die Margit möchte wissen, ist es für jeden Menschen möglich, erleuchtet zu werden? Das heißt, zu fühlen, was wir alle sind, müssen wir dafür einen Guru haben. Herzlichst lieben Dank für deine Antwort.
Ja, danke, Margit. Ja, erstmal grundsätzlich ja. Also, was heißt, wobei erleuchtet werden ist immer so eine Sache. Ja, also du bist ja die Wahrheit schon. Ja. Und ja, wir sind die alle schon. Und ich weiß aber, was du meinst, ist eben, dass man es immer auch selber weiß. Hundertprozentig. Ja, das ist für jeden Menschen möglich. Ich weiß nicht, ob es in jedem Leben, was jeder lebt gerade, möglich ist. Ja, für mich ist ja Reinkarnation so wie Tag und Nacht. So, das ist für mich genauso natürlich wie Tag und Nacht. Und das sieht nicht jeder so. Kann ich auch akzeptieren so, aber wenn ich es erkläre, muss ich es halt aus meiner Sicht erklären. Und nicht jede Inkarnation ist jetzt darauf ausgelegt oder hat jetzt diese Richtung oder dieses Ziel sozusagen von Selbsterkenntnis. Nicht jede Inkarnation hat das. So. Aber das macht ja nichts, weil du kommst ja wieder. Kommst halt im nächsten Leben dann dazu irgendwann. Oder vielleicht im übernächsten oder in 100 Leben oder so. Für das, was du wirklich bist, spielt das keine Rolle. Weil das, was du wirklich bist, kennt weder Raum noch Zeit. Es ist jenseits von Raum und Zeit. Und deswegen bedeutet auch Tausende von Leben bedeuten für das eine nichts. Es ist okay. Und ja, das ist jeder Mensch wird irgendwann auch ja sich wieder sozusagen zurück ja, deswegen heißt es ja Religion, ne, das dieses Rückverbinden, den Weg geht jede Seele oder wie man das nennen soll, letztendlich jeder geht das ja, aber nicht, wie gesagt, nicht jede Inkarnation ist da immer so drauf ausgelegt. Aber das macht auch überhaupt nichts, weil jemand, der nicht nach Erleuchtung sucht und nach Selbsterkenntnis, der ein ganz normales Leben führt, der ist genauso göttlich, wie jeder andere auch. Also der Weltmensch ist kein Stück schlechter als der Spirituelle oder so. Das sind alles so diese, so, wo man dann wieder sein Ego quasi mit aufbauen kann oder so. Ja, natürlich ist es eine edle Sache, nach Wahrheit zu suchen, aber es ist letztlich auch nicht besser als jeder andere Mensch, der sein Leben lebt. Und kannst du die Frage nochmal vorlesen? Nochmal, einmal, weil da war ein Teil noch, den habe ich vergessen jetzt.
Ist es für jeden Menschen möglich, erleuchtet zu werden, das heißt zu fühlen, was wir alle sind, müssen wir dafür einen Guru haben?
Genau, der Guru. Ja, das ist auch eine gute Frage. Müssen wir nicht, also keinen äußeren zumindest, denn den inneren Guru, jeder Mensch hat das spirituelle Herz sozusagen, oder ist dieses spirituelle Herz. Und dieses spirituelle Herz ist nicht zu verwechseln mit dem körperlichen Herzen. Es ist so ein mystisches Herz. Das ist der absolute Satguru in jedem Menschen, der wahre Guru. Und wenn dieser innere Satguru beschließt, hey, dieser Knallkopf da oben, der kriegt überhaupt nichts mit von mir, dann projiziert er sich, dann erscheint er plötzlich im Außen, wenn die Zeit reif ist. Und das ist dann der äußere Guru. Und genauso ist es mir passiert. Weil ich war damals, ich wollte von, das hat mich alles ja überhaupt nicht interessiert, solche Sachen. Also, ja gut, durch die Depression war ich gezwungen, da zu suchen nach irgendwas und wusste gar nicht, wonach. Und dann, wie gesagt, hörte ich von der Erleuchtung und dann plötzlich kam der Guru. Plötzlich war der da. Und das war für mich eine Erlösung, weil das war für mich so ein Halt, dass ich meinen schweren Lebensweg, also diese Depression, dass ich die durchhalten konnte, dass ich das geschafft habe, ohne mich umzubringen. So, ja, also. Ja, ich bin dankbar, dass ich 36 Jahre mit diesem Guru gegangen bin, sozusagen. Und das ist ja eigentlich auch noch nicht vorbei. Also, den liebe ich noch, der ist ja schon längst tot, also körperlich tot. Ich dachte noch nicht mal am Wald, und da habe ich so an ihn gedacht und habe so gedacht, oh Mann, der Guru ist auch tot. Und dann hallte es so von den Bäumen wieder, vom ganzen Wald, als würde der ganze Wald sagen, ich bin nicht tot. Und dann war ich war so geschockt, auf einmal so positiv geschockt. Ne? Da hatte er gesprochen zu, also Gott quasi, also das Ganze, es kam so richtig von den Bäumen rüber irgendwie. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Ne? Ich bin nicht tot. Nein, da gibt es keinen Tod auf der Ebene. Ja, das ist jenseits von Leben und Tod. Der Körper meines Gurus ist längst tot, ja. Aber er natürlich nicht. Das, was er ist, ist natürlich nicht tot.
Wer war das nochmal? Der Nesagadatta oder?
Nee, Satyasaibaba. Satyasaibaba. Ich bin allerdings durch Advaita dann später sehr auf Ramesh Balsekar, Nisargadatta Maharaj auch gekommen und auch natürlich zu Ramana Maharshi. Das waren so die drei wesentlichsten Advaita-Gurus, die ich dann auch noch hatte, sozusagen. Das waren aber so, der Herzguru war immer, das war der Sai Baba immer. Das ist so, wie als ob ein Küken aus dem Ei schlüpft und die Mama-Henne sieht und oh, da ist sie, Mama. So, das ist eine Liebe, das ist einfach, das ist ein Band der Liebe, das hat sich nie wieder gelöst. Ja, also der innere Guru steht immer bereit. Im Äußeren kann helfen, muss aber nicht sein. Ja, das hängt davon ab, wie sehr man es in Kontakt mit seinem eigenen Herzen quasi ist, mit dem spirituellen Herzen.
Rosaina möchte wissen, können Drogen Erleuchtung auch verhindern?
Ja, danke für die Frage. Das ist nein, also nein, nein, nein. Also wenn einmal so ein Prozess eingesetzt hat, dann ist das nicht aufzuhalten. Man kann sich natürlich schwer machen und man kann sich abschießen und man kann sich viel Schmerz und Leid und Krankheit einhandeln. Man kann sich auch eine Sucht einhandeln. Ja, also so rein faktisch so von meinem Verhalten, von meinem persönlichen Verhalten muss ich sagen. Diese Person ist cannabissüchtig. Ja, ist sie einfach. Ja, das Gute ist, es gibt eigentlich niemanden mehr, also hier zumindest gibt es keinen mehr, den das interessiert. So, es ist einfach okay, wie es ist. Ja, dann ist er ja jetzt auch legal, prima, gut. Ja, so. Aber wenn ich mich zu viel wegballer, das ist auch heute noch so, dann kann ich so das Gefühl erzeugen, Mann, ich bin ja doch getrennt irgendwie, so, Also es steht ein falscher Eindruck einfach, weil man diese Bedingtheit so betont. Ja, wenn ich high bin, bin ich immer im Kosmos sozusagen. Dann höre ich Musik und bin der ganze Kosmos. Toll. Und wenn ich den nächsten Tag den dicken Schädel habe und, keinen Antrieb, ja, dann hänge ich hier depressiv in der Gegend rum und kriege nichts auf die Reihe irgendwie, obwohl eigentlich genug zu tun wäre, so im Haushalt hier, in meinem eigenen Haushalt. Ja, und das ist nicht unbedingt hilfreich. Ne? Aber verhindern können Drogen nichts. Also, weil das kann nichts verhindern. Nichts kann verhindern, dass du das bist, was du schon bist. Und diesen Prozess, dass man sich dessen bewusst wird, was man ist, kann es auch nicht aufhalten. Wenn der einmal eingesetzt hat, dann hat er eingesetzt.
Sunny fragt, ist Karma und Inkarnation eigentlich nicht relevant, da ja niemand wiedergeboren werden kann und niemals je etwas passiert ist?
Danke, Sani, für die Frage. Natürlich ist es für die inkarnierte Person von Relevanz. Ja, also für das Lebewesen sozusagen. Mensch besonders, ja, ist Karma. Und also wenn man das Innenleben dieses Universums betrachtet, sozusagen, wenn wir uns auf die Dualität einlassen und sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal so als gegeben. Das ist irgendwie, da gibt es gewisse Gesetzmäßigkeiten und zu denen gehören im spirituellen Bereich eben auch Karma und Reinkarnation. Und solange man noch jetzt durch Kausalität, also durch dieses, ja, durch Ursache und Wirkung, was man sozusagen ins Universum gegeben hat, die Energie, ja, die kriege ich zurück. Die kriegt niemand sonst zurück. Also die geht immer auf den zurück, der es ausgesandt hat. So, das ist die Gerechtigkeit. Das bedeutet eigentlich Karma. Das ist keine Strafe. Das ist so, die Kraft, die dich wieder zurückbringt zu dem, was du wirklich bist. Ja, weil alles, was du tust, also wenn du ins Universum eine Energie reingibst, ganz egal wie, ob positiv oder negativ, spielt keine Rolle. So, ja, dann erzeugst du ja sozusagen ein Ungleichgewicht. So, ja, dann gibst du was rein. So. Und am Ende, wenn man das so betrachtet, das Universum kam aus dem absoluten Nichts und das verschwindet auch wieder im absoluten Nichts. Ja, dann es gleicht sich alles aus. Das ist so das Grundprinzip des Lebens. Alles gleicht sich aus, wenn man Töne sieht, so die Sinuskurven, ne? So, das sind so Wellen, ne? Das geht immer rauf und runter, rauf und runter. Ein Pendel in der Uhr, hin und her. Alles wird immer, alles gleicht sich aus. Und wenn ich die Energie reingebe, kriege ich sie auch wieder raus. So, und wenn ich da jetzt so ein Riesending habe, also wenn ich wahnsinnig viel Kausalität angesammelt habe, dann sorgt das auch dafür, wenn ich dann den Körper verlasse, dass dann quasi der Kausalkörper, so wird der genannt, ja, der setzt sich zusammen aus dieser ganzen Kausalität. Manche Leute nennen das auch Seele, kann man Seele nennen. Ja, dann kommt diese Seele kommt dann zurück und inkarniert sich wieder, um diese Kausalität zu leben, dann, die dann noch da ist. So, das ist aber keine, das ist nichts, was man irgendwie so von außen aufgebrummt kriegt, ja, sondern das macht man, weil man es selber will, weil man ja diese absolute Liebe ist. Und zwischen den Leben ist man diese absolute Liebe wieder. Und dann hast du auf einmal einen ganz anderen Blick darauf, ja, dann siehst du auf einmal, Mann, dann siehst du auf einmal, was wirklich passiert ist. Was man ja, weil man ja durch die Identifikation ist die Perspektive verzerrt. Man nimmt das völlig anders wahr. Es gibt zum Beispiel Berichte von Nahtoderfahrungen, wo die Leute dann plötzlich ihr Leben nochmal gesehen haben und alles auf einmal ganz anders erschien. Also die haben dann so berichtet, die haben dann so Sachen nochmal erlebt und dann plötzlich erkannt, dass das ja, was sie im Leben geglaubt haben, dass es schlecht gewesen wäre, war in Wahrheit total gut. Und andersrum, wo man glaubte, das war total gut, das war gar nicht so gut und so. Also man sieht das dann nochmal durch diesen Blick durch die Augen der absoluten Liebe. Und dann kommt man aus dieser selben Motivation der Liebe, kommt man wieder zurück, um die Arbeit fortzusetzen dann, um die Kausalität wieder aufzunehmen. So, das bedeutet Karma und Wiedergeburt. So, natürlich wird letztendlich immer nur das Absolute wiedergeboren. Ja. Aber scheinbar ist es so, dass dieses Absolute sowas wie, so, es vervielfältigt sich. Ja, das ist so das Schöpfungsprinzip, ja. Es macht ganz viele Formen und diese Formen, die sind ja auch das eine. Ja, und da gibt es dann offenbar diese Kausalitätslinien so. Also das quasi, warum sollte ein anderes Wesen, ein anderes inkarniertes Wesen, jetzt zum Beispiel ein anderer Mensch, warum sollte der denn meine Fehler ausbaden, die ich gemacht habe? Ja, das passiert nicht. Also natürlich, wenn ich jetzt jemandem was Schlimmes antue, dann leidet der natürlich auch, aber in Wahrheit tue ich mir selber was Schlimmes an. Weil das fällt immer auf mich zurück, ganz egal, auch Gutes. Auch wenn ich Gutes tue, fällt es auf mich zurück, kriege ich das wieder zurück irgendwann.
Ja, Martin hat auch noch gefragt, was wird dann wiedergeboren, wenn es kein Ich gibt?
Ja, das hatte ich ja gerade gesagt, Gott, das Absolute. Das Absolute, das kommt immer wieder. Das hat Spaß daran, offenbar sich in Formen zu manifestieren. Ganz egal, wie diese Formen nun aussehen. Ja. Das fängt ja schon an im Mineralreich, Steine, Sand, Staub, ja. Da geht's los mit der Materie, also Materie sozusagen. Materie ist ja nichts anderes als, man könnte sagen, geronnener Gott, geronnener Geist, ja. Es ist Materie, das ist kein Unterschied. Geist und Materie sind keine Gegensätze, es ist ein und dasselbe. Es erscheint uns nur so, weil wir die Welt der Formen so sehen, erscheint es als verschieden. Aber in Wahrheit ist es alles dasselbe. Und offenbar hat das absolute Gott hat Spaß daran, diese Formen zu erschaffen und irgendwie aus jeder Perspektive offenbar sich das Ganze anzugucken. So, das Sandkorn erlebt sein Umfeld anders als die Pflanze, und das Tier erlebt es anders als die Pflanze, und der Mensch erlebt es anders als alle anderen, und so jeder erlebt es, und auch unter den Menschen. Es gibt keine zwei subjektiv gleichen Leben, gibt es einfach nicht. Jeder Mensch hat seine eigene persönliche Perspektive, und jedes subjektive Universum ist deswegen einzigartig. Ja, es gibt da keine zwei gleichen Erfahrungen. So auch selbst eineiige Zwillinge nicht. Ja, jeder erlebt das Universum auf seine Weise. Und so wie man es erlebt, das hat man sich selbst erschaffen. Und das kann man dann Kausalität oder Karma nennen. Aber das ist nicht so wichtig. Also diese Konzepte sollte man nicht zu hoch hängen. Und ich habe das auch gemacht, als ich noch sehr intensiv auf der Suche war, habe ich durch Advaita Vedanta erstmal diese Konzepte über Bord geworfen. Weil Advaita Vedanta hat gesagt, ich bin das Chefkonzept und schmeiß alle anderen Konzepte weg. Konzepte sind Kozepte, also wird einem übel von. So. Das war Advaita Vedanta für mich. Und dann habe ich angefangen, alles rauszuschmeißen. Diese ganzen spirituellen Konzepte. Ich habe das alles verleugnet lange Zeit. Ich habe gesagt, ich will es nicht, weiß es nicht, will es nicht wissen, interessiert mich nicht. Mich interessiert nur die Wahrheit. Es kann durchaus Sinn machen, sich, wenn man wirklich nach Selbsterkenntnis strebt, voll zu konzentrieren auf das Eigentliche. Und das bedeutet ich. Ich muss untersuchen, ich, mich. Was ist das mit diesem Ich-Gefühl? Was hat das mit diesem Ich-Gefühl auf sich? Was eben nur im Wachzustand oder auch vielleicht mal im Traum, als so eine Art Traum-Ich denn noch ist, aber was nicht im Tiefschlaf ist. So. Was ist das für ein komisches Ich, was mal ist und mal nicht ist? Das kann ja nicht das Eigentliche sein. Also was hat es damit auf sich? Und wer nimmt wahr, dass es mal da ist und mal nicht da ist? Da ist ja noch was. Sonst würdest du das Ich-Gefühl ja gar nicht wahrnehmen können. Ja. Und dafür braucht man keine Konzepte beachten. Es geht nur ums Jetzt. Es gibt sowieso nur Jetzt. Ja, es gibt nur Jetzt. Also es gibt ja nichts anderes. Vergangenheit und Zukunft sind hier Gedanken, Hörensagen. Was erlebt wird, ist immer Jetzt, nur Jetzt. Und das könnte man auch Zeitlosigkeit nennen. Das wäre nicht korrekter. Weil jetzt ist ja noch ein zeitlicher Begriff. Zeitlosigkeit bedeutet eben Zeitlosigkeit. Unausweichlich. Und dafür braucht man sich dann nicht mit Karma und Wiedergeburt zu beschäftigen. Aber das war bei mir dann so, als sich alles klärte, so als ich dann irgendwie, als die Suche dann abebbte, da war das dann so klar, dass an diesen Konzepten was dran ist. So, für das Leben, also für das manifestierte Leben. Das bedeutet nur für das manifeste Leben was. Ja, das sind sozusagen Konzepte innerhalb der Schöpfung. Aber es betrifft nicht den Schöpfer, sozusagen. Es betrifft nicht das, woraus alles gekommen ist. Denn das, was wir sind, ist frei von Karma und Wiedergeburt. Vollkommen frei. Ist egal. Ist auch für das, was wir sind, ist es egal, ob es sich inkarniert oder nicht. Vollkommen egal.
Christopher schreibt im Chat, danke dir, Jens. Können wir denn dann irgendetwas tun, um die Liebe, die wir sind, auszudehnen? Oder gibt es nichts, was wir beeinflussen können? Also wird nur durch uns geliebt?
Ja, danke dafür. Ja, man muss das eigentlich gar nicht ausdehnen. Also, ich verstehe schon, was du meinst. Es gibt die Möglichkeit, den Weg der Hingabe zu gehen, also Bhakti-Yoga zu betreiben. Also, das bedeutet zum Beispiel, dass man entweder einen Guru hat oder eine Gottesvorstellung hat oder ein Bild von Gott hat, zum Beispiel, dass man das als Christ, dass man Jesus Christus verehrt, man gibt sich dann Jesus Christus hin, und das wäre der Weg der Liebe sozusagen. Und das ist dann, ich fange dann an zu lieben bei dem, was ich wirklich hundertprozentig lieben kann. So, und das kann natürlich auch zum Beispiel mein Ehepartner sein. Ja, das gibt es auch. Ist auch, wenn man quasi verheiratet ist, dann ist das auch kann das ein spiritueller Weg werden. So. Weil es auch eine Art von Hingabe ist, gelebte Hingabe. Also man kann eigentlich nichts Spezielles tun, weil ja alles letztlich nichts bringt am Ende. So. Aber man kann es auch nicht, man kann es auch nicht vermasseln, andersrum gesagt, ja. Man kann nichts Falsches tun oder so. Also kann ich nur empfehlen, entspann dich, nimm es, wie es ist, mach, was immer dir ein gutes Gefühl gibt, was immer dir ein warmes Gefühl in der Herzgegend gibt, was immer Liebe fördert oder ja, dieses warme Gefühl, ich nenne das immer so, das warme Gefühl in der Brust, ne? Das ist so, da wird einem warm ums Herzen, sagt man ja auch. So, das, was einem, was das Herz warm macht, das ist eine gute Sache. Das kann man weiter verfolgen dann.
Quaddel schreibt, untersucht man die Realität mit der Aufmerksamkeit, kann man ja feststellen, dass tatsächlich alles aus dieser Aufmerksamkeit, dem Absoluten, besteht. Trotzdem ist da noch ein Gefühl der Trennung da.
Ja, danke, Quaddel. ja, das ist schon, das kenne ich auch. Das ist dann quasi diese Zeugenerfahrung, dass man eben dieser absolute Zeuge ist von allem, auch vom eigenen Ich-Gefühl. Ja, das ist dann in diesem Zustand schon völlig klar, dass man das quasi dieses Ich-Gefühl wahrnimmt, dass es eine Wahrnehmung ist und keine Identität. Ja? Und dass dieser Zeuge auf diese absolute Identität schon hindeutet. So, wenn dann noch das Gefühl der Trennung ist, dann macht das überhaupt nichts. Das geht von ganz alleine irgendwann weg. Ich kann nur empfehlen, da einfach weiterzumachen mit dieser Untersuchung. Also die Aufmerksamkeit eben nach innen oder auf die Wahrheit zu richten, das zu untersuchen, weiter zu erforschen, was auch immer. Aber nicht stehen bleiben beim Zeugen, weil das ist so die höchste Identität, also die subtilste Ego-Form, und die kann einen schon ganz schön, also da habe ich mich auch hinreißen lassen, mehrfach zu glauben, das ist jetzt die Erleuchtung. Ich bin ja so erleuchtet und so. Da ist nämlich noch ein Ich da, was erleuchtet sein kann. Sozusagen, aber das ist natürlich, das ist gerade der Irrtum, weil es gibt kein, in dem Sinne kein Ich, was erleuchtet oder nicht erleuchtet wäre. Also das absolute Ich ist jenseits von Erleuchtung oder Nicht-Erleuchtung. Das absolute Ich ist das Selbst oder Gott, ist weder erleuchtet noch unerleuchtet. Ja, das ist überhaupt nicht in diesen Kategorien. Und wenn da noch ein Ich ist, was dann glaubt, oh, das ist es jetzt. Ne? Ich meine, ich will dir das nicht unterstellen, dass du das so fühlst. Ich habe mich so gefühlt und ich sage es nur so als Warnung, da kann man unheimlich leicht reinrasseln und sowas. Und ja, dieses Gefühl der Trennung wird irgendwann verschwinden. Ganz einfach. Und das wird einfach passieren irgendwann. Bei mir ist es, wie gesagt, im Schlaf über Nacht passiert. Ich habe zwar am Vorabend dann so ein hinduistisches Fest habe ich versucht mitzufeiern. Shivaratri, ja, hier von zu Hause aus, über Internet und so, hat alles nicht geklappt und so. Und dann ist es alles gescheitert irgendwie und ja. Und dennoch ist mir in dieser Nacht quasi Gnade widerfahren, in dem Sinne, dass sich dieser letzte Zeuge auch noch aufgelöst hat. Aber da muss man kann das eben nicht machen. Das wird irgendwann von selbst verschwinden.
Christopher, dem du vorhin geantwortet hast, ob man Liebe ausdehnen kann, schreibt, ja, fühlt sich gut an, danke.
Danke dir.
Und Quaddel schreibt auch: Vielen lieben Dank für die Antwort.
Danke für die Beteiligung, für die Fragen. Müssen auch nicht immer Fragen sein, wollte ich nur noch mal sagen. Ne? Ihr könnt auch gerne hier was teilen, was erzählen und sozusagen gerne auch mit Bild und Ton. Aber es ist kein Muss. Ja, ein paar Minuten haben wir noch. Wenn noch was ist, dann müsst ihr euch jetzt dranhalten. Ansonsten wiederhole ich das nochmal vom Anfang. Also ich mache jetzt erstmal 3 Monate Live-Chat-Pause. Der nächste Termin wird dann voraussichtlich im Oktober irgendwann sein. Dann bin ich wieder hier, gerne auf Jetzt TV. Und wie gesagt, bis dahin könnt ihr mich gerne über meine Kontaktdaten auch erreichen. Was ihr leicht findet, auf meinem YouTube-Kanal oder auch bei Instagram. Ich habe auch einen Instagram-Account. Das ist alles verlinkt. Ihr könnt von meiner Jetzt TV-Unterseite, da ist ein Link zu meinem YouTube-Kanal. Da könnt ihr dann, oben steht dann, unterm Header steht so herzlich willkommen. Da kann man draufklicken, dann kommen meine Kontaktdaten. Da ist E-Mail-Adresse, Telefonnummer, postalische Adresse. Könnt ihr euch gerne an mich wenden. Wie gesagt, am liebsten mit E-Mail zur Kontaktabsprache, nicht zum Fragen beantworten. Also ich beantworte keine Fragen über E-Mail, aber ich spreche immer gerne am Telefon oder auch live über diese Dinge mit euch dann.
Alexandra schreibt: Also ich empfinde auch nur Liebe.
Ja, das ist, weil es nur Liebe gibt letztlich. Also das ist diese bedingungslose Liebe, die alles immer einschließt, alles. Auch die schlimmsten Dinge, die es scheinbar hier gibt auf der Welt, so. Auch die sind alle, das ist alles, ja, es gibt nur absolute Liebe. Man kann es aber auch absolute Wahrheit nennen, oder? Diese Begriffe sind halt immer ein bisschen schwierig, weil man sich dann darunter was vorstellt, ne? Man assoziiert was mit Liebe, man assoziiert was mit Wahrheit, und da hat man dann immer so das Gegenteil parat, zumindest im Mind, ne? Aber zu diesen absoluten Qualitäten gibt es, zu der absoluten Qualität gibt es kein Gegenteil. Da ist kein Gegenpol. Deswegen sagt man ja auch, dass das Absolute eben weder existiert noch nicht existiert. Ja, dann möchte ich mich ganz herzlich bedanken, nochmal bei Jetzt TV und bei Corinna auch, bei allen Mitarbeitern. Vielen Dank für diese Möglichkeit hier. Und bedanke mich auch bei allen Teilnehmenden, ob sie nun sich direkt beteiligt haben oder nicht. Spielt keine Rolle. Schön, dass ihr dabei wart. Ja, wünsche euch eine schöne Sommerzeit erstmal. Und wie gesagt, der Urlaub gilt Nur jetzt erstmal für die Live-Chats und privat, also direkt könnt ihr mich schon erreichen in der Zeit auch.